So, schönen guten Abend. Schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Eigentlich wollte ich heute so wie Sie im Publikum sitzen und irgendwie gemütlich lauschen. Aber nachdem der Klaus Buttinger verhindert ist, habe ich jetzt die Ehre, sozusagen hier zu sitzen und auch das doppelt zu genießen, sozusagen. Und der Physiker und Professor Sarif Çiftçi. Ist kein Neuling hier, ist zum dritten Mal hier. Er war schon 2011 und 2013 da. Und ist, finde ich, ich bin sehr froh, dass das eigentlich so gegangen ist. Ich hoffe, dass ein Klaus Buttinger super gut geht und was immer mit ihm ist, alles in Ordnung ist. Aber irgendwie bin ich froh, dass ich heute die Ehre habe, hier mit Ihnen den Abend zu genießen. Mein Name ist Barbara Infanger, ich bin die heutige Gastgeberin des Abends und ich bin Präsidentin der Freunde des Kepler-Salons. Da bin ich der Elfi Schulz nachgefolgt, die früher das inne gehabt hat. Und wir Freunde lieben einen offenen, demokratischen Dialog auf Augenhöhe und setzen uns dafür ein, dass der Kepler-Salon, aber auch andere Institutionen sozusagen am Leben erhalten bleiben. Und arbeiten gerne dafür ehrenamtlich. Und wer uns da begleiten möchte, ist herzlich willkommen in unserer Gemeinschaft. Entweder er hinterlässt an der Bar eine größere Spende als nur den Unkostenbeitrag sozusagen fürs Getränk oder entschließt sich zu einer dauerhaften Mitgliedschaft, die kostet nur 25 Euro pro Jahr. Ich sehe hier einige vertraute Gesichter. Aber für alle, die neu sind, würde ich gerne unsere Wünsche verraten. Es ist hoffentlich so, dass Sie sich alle wohlfühlen und dass Sie hier so gut ankommen, dass wenn dann der fachliche Input zu Ende ist, Sie das Mikrofon nehmen und alle Ihre Fragen, die aufgetaucht sind, durchaus stellen im Mikrofon, denn es wird der Vortrag aufgezeichnet und man kann ihn jederzeit nachhören oder auch mit jemandem teilen, der vielleicht genauso ein Interesse an dem Thema hat. Es gibt mittlerweile eine sehr breite Online-Bibliothek auf kepler-salon.at, wo alle Vorträge seit 2009 gespeichert sind. Das ist ein sehr schöner Fundus. Dann ist es, würden wir uns auch freuen, wenn Sie sich nicht scheuen, mit anderen auszutauschen. Es wird dieser fachliche Input und die Diskussion dauert bis 9 Uhr circa und anschließend ist die Bar noch bis 10 Uhr geöffnet. Da können Sie sich gerne zusammenstellen und miteinander ins Gespräch kommen. Und nachdem es ja eigentlich kein Vortragsraum in dem Sinn ist, sondern ein Begegnungsraum, können Sie sich natürlich gerne noch ein Getränk an der Bar holen, damit Sie nicht auf dem Trockenen sitzen. Nun möchte ich Sie nicht lange mehr auf die Folter spannen und den heutigen Gast vorstellen. Der Herr Sarif Çiftçi ist Visionär im Bereich der Solarforschung und Vorstand des Linzer Instituts für organische Solarzellen sowie des Instituts für Physikalische Chemie an der Johannes Kepler Universität Linz. Der Physiker wurde 2011 in einem US-Ranking zur Nummer 14 der bedeutendsten Materialwissenschaftler der Welt gekürt. Seit 1996 arbeitet er an der Johannes Kepler Universität an der künstlichen Photosynthese. Indirekte Erzeugung vom künstlichen Erdgas erneuerbare Energie plus CO2-Recycling ist bereits möglich, so sagt der Top-Forscher und ich bin gespannt, wie das gehen soll. Und nun will er auch Sonnenstrahlen direkt in chemische Energie wie Methan oder Oktan umwandeln. Zwei Ziele würden so erreicht, die Speicherung von Sonnenenergie und ein CO2-neutraler Kraftstoff. Man könnte so die gesamte Klimaproblematik mit einem Schlag erledigen. Das ist seine Vision, habe ich gelesen. Und ich bin gespannt, wie das funktionieren soll, denn in der heutigen Diskussion rund um die Situation der Erde sind solche Rezepte, glaube ich, mehr als notwendig. Und ich darf Sie um Ihren Beitrag und um Ihren Vortrag bitten.
So, danke vielmals. Soll ich jetzt in gewohnter Weise stehend vortragen? Würde ich eher vorziehen, wenn das geht, weil beim Sitzen tut mir der Rücken viel mehr weh.
Hauptsache, sie fühlen sich wohl.
Und
ohne Schmerzen am besten.
Und danke für die Einführung und danke für die Einladung zum Kepler-Salon. Ich habe jetzt hier ein bisschen was vorbereitet. Also es soll ja zu Abendstunden auch ein bisschen Infotainment, also ein bisschen auch Unterhaltung. Und vielleicht haben Sie einige Dinge, die Sie bis jetzt noch nicht gewusst oder gesehen haben, dann wäre es doch interessant, was mitzunehmen. Aber ich habe jetzt die Vorgabe bekommen vom Helmel, dass ich jetzt einen Vortrag, so einen Impulsvortrag, so im Rahmen von ungefähr 20, 30 Minuten halten soll. Und das werde ich auch hoffentlich einhalten. Das sagt jeder, aber haltet nie ein natürlich. Aber zumindest habe ich auch das gesagt. Und nachher können wir dann verschiedene Aspekte und Fragen berücksichtigen. Wenn ich da schaue, drehe ich natürlich ein bisschen Rücken zu dem Teil des Publikums. Ich werde mich schauen, um doch 180 Grad zu decken. Naja, jeder kennt diese UNO-Dokumentation. Das ist die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Das war 1948. Und viele sagen, also seitdem diese Menschenrechtskonvention oder Menschenrechtdeklaration da war, hat sich einiges zum Besseren bewegt. Natürlich, wenn man die wirklich liest, boah, das sind heftige Kriterien drinnen, von denen wir weit, weit, weit noch entfernt. Aber trotzdem, es war eine gute Aktion der Vereinten Nationen. Und viele sagen, seitdem ist ja nichts geschehen. Die Vereinten Nationen schlafen. Nein, da ist wirklich Lebenszeichen. Das ist jetzt das Neue, das vielleicht einige von euch kennen, aber ich glaube einige nicht. Das sind diese Sustainable Development Goals unter dem Fachleuten wird es auch als SDG genannt, so richtig die Buchstabenabkürzung. Und worum geht's hier? Und tatsächlich, wenn die Menschheit eine Art Zukunft haben soll, die lebenswert ist, dann sollten wir gefälligst diese berühmten 17 Richtlinien uns zu Herzen nehmen. Und ich werde mich speziell auf diese Nummer 7 konzentrieren. Das ist ein leistbare und environmental clean, also umweltmäßig saubere Energieform. Und das ist bis jetzt immer meine große, wie soll ich sagen, Arbeitsmotivation gewesen in all den fast jetzt 35 Jahren Karriere in der Akademie. Darunter gleich ist Nummer 13, das ist die Climate Action. Das ist nichts anderes, als was wir leider in den vergangenen 2-3 Tagen mit Bedauern beobachten mussten, dass 170 Nationen irgendwo zusammenkommen und jeder singt was anderes. Einige wollen überhaupt nicht mitsingen und da kommt natürlich nichts raus. Das war wirklich ein trauriges Schauspiel in Madrid, was speziell Leute wie mich natürlich besonders traurig stimmen, weil es gibt doch Hunderte, Tausende von Leuten, die tatsächlich ihr Herzensblut auch in diese Sache hineinbringen. Und da wird sozusagen der brasilianische Delegationsleiter sogar noch zynisch und sagt, naja, das ist ja nicht so schlecht, was wir jetzt unterschrieben haben. Das wurde in jedem Nachrichtensendung ausgestrahlt. Das finde ich jetzt glatter Zynismus. So, jetzt aber meine Kernkompetenz und dafür stehe ich. Das ist die Solarenergie, die Sonnenenergie. Und diese Landkarte habt ihr vielleicht schon gesehen. Es schaut so aus, als ob die Afrikaner da hier und natürlich auch hier Südamerikaner, ein bisschen Mexiko und Kalifornien, Nevada und Australien. Das sind natürlich wirklich gesegnet durch Solarenergie. In einem Jahr kommt da hier ungefähr 3000 Kilowattstunden pro Quadratmeter Das ist wirklich unglaublich schön. Naja, wir sind da oben in dem grünen Bereich. Das ist aber auch nicht so schlecht. Das ist ungefähr 900 bis 1000 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Nur zur Erinnerung, also eine Dachfläche, das ungefähr 10 mal 10 Meter ungefähr ohne weiteres haben kann. Das hat 100 Quadratmeter. Also das können Sie multiplizieren. Das sind 100.000 Kilowattstunden. Können Sie da pro Jahr ernten. Und das ist sicherlich für normale Häuser direkt auch für uns ausreichend. Naja, was ist die Gesamtaktion? Die Gesamtaktion sind 170.000 Terawatt. Das muss man einmal auf der Zunge zergehen lassen. Die Menschheit heute braucht 17 Terawatt. Die gesamte Menschheit an Energie. Und die Sonne gibt uns 170.000 Terawatt. Daran sieht man auch, was die Größenordnung ist. Also wir reden hier wirklich von großen Möglichkeiten. Naja, ich habe auch speziell mich um Afrika bemüht und da habe ich seit Jahrzehnten eine besondere Beziehung zu Afrika. Und wir haben in 2011 auch diese ANSOLE gegründet, das ist African Network for Solar Energy. Weil wenn tatsächlich Afrika irgendeine Zukunft haben sollte, wird das nur, meines Erachtens nach, nur mit Solarenergiebenutzung erreichen. Naja, Europa. Schauen wir uns einmal die Europäer an. Also wir, sagen wir Deutschland, Österreich, Deutschland sowieso, ist eher im ärmeren Solarstrahlungsbereich und Deutschland hat jetzt zurzeit 30 Gigawatt Solarleistung installiert. Und wenn man anschaut, Spanien, Italien, Griechenland, Türkei, die haben viel mehr Sonne, aber anscheinend haben die überhaupt nicht das Interesse gehabt, irgendwas in Solarenergie zu tun. Also Spanien hat ein bisschen was gemacht, aber Italien eher wenig, Griechenland sehr wenig. Dieses Zypern, das ist ja voll von Sonnenschein. Zypern will jetzt wegen Erdgas totale Krieg in der Region anzetteln, anstelle einfach die Solarenergie zu nützen. Ob das jetzt gescheit ist, das werden wir sehen. Aber in dieser Karte sehen Sie schon, entweder die Deutschen machen einen großen Fehler, eine große Dummheit, oder die anderen Länder, die wirtschaftlich in Schwierigkeiten stecken, machen eine große Dummheit. Also beides kann nicht gleichzeitig richtig sein. Wenn ich damals diesen Artikel publiziert habe, habe ich auch einen großen Applaus bekommen, natürlich von Griechenland. Das wurde in Griechisch übersetzt, in Griechenland und Zypern publiziert. Da habe ich zum Beispiel einen solaren Marshallplan für Griechenland vorgeschlagen. Und wenn man das wirklich rechnet, das ist wesentlich billiger gewesen, der griechischen Regierung nicht, aber vielleicht der Nation, Solarpaneele zu schicken, als diese 117 Milliarden, die wir geschickt haben, die wir nie wieder sehen werden. Also das garantiere ich euch. Und wenn wir aber mit 117 Milliarden, könnte man 150 Gigawatt Solarpanel dort dekorieren, was Griechenland für einen Nettoexporteur von Strom und Energie machen würde oder ein Nullstromkostenland machen würde, was dem Land wirklich helfen würde. Naja, wie jeder gute Vorschlag wurde das auch natürlich abgelehnt. Naja, viele sagen natürlich Oikos Nomos, das Gesetz der Küche, das ist alles zu teuer. Naja, falsch, sorry. Es war früher teuer, ja. Heute kostet ein Kilowattpanel circa mit der Installation um 1.000 Dollar und ein Kilowatt produziert in Österreich zum Beispiel 1.000 Kilowattstunden pro Jahr, in Griechenland weit mehr als 2.000, aber nehmen wir mal 2.000, wenn Sie 20 Jahre Rückzahlung für dieses Kredit von 1.000 Dollar oder Euro können Sie auch schreiben, sogar Dollar, dann kommt 50 US-Dollar per Jahr. Und heute sind die Zinsen auf Null gesunken. Also niemand hat eine Ausrede, hier Zinsen und so weiter. Anstelle den Banken 0% Zinsen zu geben und den Sparern Minusprozente zu verrechnen, sollte man vielleicht solche Dinge finanzieren. Und da, wenn man das rechnet, 50 dividiert durch 20 ist 50, also 1000 dividiert durch 20 ist 50, da können Sie rechnen, das ist ungefähr 2,5 Cent per Kilowattstunden. Und wenn ihr nach Hause geht, rechnet es einmal, schaut die Rechnung an, eure Stromrechnung kalkuliert Linz AG, Energie AG, was für AG, doesn't matter. Das Ganze ist ungefähr 20 Cent, Eurocent pro Kilowattstunde. Das ist, was ihr zahlt. Nehmen wir die Hälfte davon, die Stromkosten mit der Taxation, mit den Steuern weg. Das ist 10 Cent pro Kilowattstunden. Und das könnten wir hier sogar in Mitteleuropa mit Solarenergie unterbieten. Naja, da habe ich auch so einen TED-Talk gemacht hier in Linz, weil ich dachte, es ist wichtig auch zu sagen, die Solarenergie ist wirklich eine friedliche Energie. Kein Terrorist würde auf die Idee kommen, hinzugehen und irgendeine Solaranlage in die Luft zu jagen. Das garantiere ich. Aber die Terroristen würden natürlich liebend gerne irgendein Atomkraftwerk in die Luft jagen. Das ist sicherlich viel interessanter für die. Also Solarenergie kann auch für den Weltfrieden einen Beitrag machen. Das ist meine Meinung. Wir haben auch das für den Weltfrieden, solche großen Konferenzen organisiert, damals in Istanbul zum Beispiel. Naja, ich wollte euch jetzt kurz eine Geschichte erzählen von einem Mann, der heißt John Perlin, das ist ein sehr guter Freund von mir in Santa Barbara, lebte, der ist weder Physiker noch Chemiker, er ist Journalist. Und seine Aufgabe war, oder seine große Berufung, über Solarenergie zu recherchieren. Und er hat dieses Buch geschrieben, From Space to Earth, The History of Solar Electricity. Und da geht der John sehr interessante Funde, das wird euch vielleicht auch interessieren. Jeder kennt den Eiffelturm in Paris, das genau in derselben Weltausstellung auch diese Maschine ausgestellt wurde, ist heute abhanden gekommen. Niemand erinnert sich mehr dran. Diese Maschine war eine Solarkonzentrator, der hat eben Wasser gekocht und als Steam Engine die ganze Strom damals erzeugt. Und das sind jetzt sehr schöne Funde von John Perlin. Das ist bitte das Jahr 1892. Das sind mehr als 130 Jahre her. Da wurden die Solarpaneele zum Wasser erwärmen. Das ist typisch amerikanisch. Ich liebe das. Das steht no delay, no care, no worry. Also das ist wirklich das Wunderschöne. Also, naja, das auch sehr viel Geld spart, das haben die Leute damals auch schon gewusst. Das sind alles leider irgendwie in Vergessenheit geraten. Aber mein Liebling ist dieser Frank Schumann. Der hat einen deutschen Ursprung, der ist aus Schwabenland darüber gekommen. Das ist 1907. 1907 hat der Mann wirklich mit großen Dampfmaschinen, der hat mit Solarenergie Dampfmaschinen getrieben, Wasser gepumpt. Und wenn ich zum Beispiel in der Türkei oder in Afrika irgendwo hingehe, wo die armen Bauern heute noch mit Dieselaggregaten Wasser pumpen und den Diesel können sie sich gar nicht leisten. Und das ist 1907 schon demonstriert worden. Naja, er hat sogar ganze Anlagen gebaut. Also das sind wirkliche Wasser-, also Energieanlagen. Naja, heute natürlich ist es viel besser. Wir haben die Stirling Engines, das verwendet die US Navy und US Army, das kann man nämlich bewegen. Das ist sehr interessant. Das sind solche Solarkonzentratoren. Diese großen Powerplants, das ist zum Beispiel in Almera in Spanien. Und ich war voriges Jahr im Februar in Israel. Das ist in Negev-Wüste. Das ist eine der größten solcher Installationen im Aschalim dort. Das ist unglaublich. Also das ist wirklich eine ganze Gegend, haben sie komplett. Aber by the way, in der Wüste kann es sehr kalt werden im Winter. Also es ist wirklich, glaubst nicht, dass die Wüste sozusagen sehr warm ist. Nicht immer. Und da ist tatsächlich eine Riesenanlage. Das sind teilweise Photovoltaik, teilweise Solarthermie, teilweise eben diese. Und übrigens, wenn Sie genau hinschauen, vor dem Turm sehen Sie diesen weißen, sozusagen weißes Licht. Und das ist eben was, wenn die Spiegeln sehr gut konzentrieren und nicht direkt auf den Turm, sondern daneben, dann ist so viel Energie und Temperatur da, dass die Luft ionisiert. Das ist ein unglaubliches Ergebnis, das kann man da sehen. Naja, das war jetzt die solare Wärme. Es gibt solare Elektrizität, das, was wir Photovoltaik bezeichnen. Da sind natürlich die großen Spieler, die Amerikaner Fuller, Chapin und Pearson, die waren in 1954 in Bell Labs und die haben damals auch sehr, sehr schön diese Silizium-Solarzellen gemacht. Das ist 1954 und Solarenergie ist jetzt fast 60 Jahre alt. Naja, John Perlin sagt also, alle Satelliten sind natürlich vom Solarenergie betrieben. Wenn Sie heute telefonieren, GPS benutzen, benutzen Sie tagtäglich, Stunde, Minute die Solarenergie, ohne das zu wissen. Und er hofft, und diesem Buch eben heißt From Space to Earth, also dass man diese Technologie auf die Erde zurückbringt und dort die Energieprobleme löst. Naja, ganz kurze Information. Diese Solarphotovoltaik hat natürlich zwei Methoden. Die eine Methode sind diese violetten Zahlen. Die sind zum Beispiel die eine Triple Junction Solarzelle vom Fraunhofer 46%. 46% des einfallenden Lichts wird in Strom umgewandelt. Das ist unglaublich. Da bewegt sich nicht, das Ding steht da, ist quantenmechanisch betriebene Lichteffekte. Ohne irgendein Motor, ohne nichts kommt Licht in Strom über. Übrigens, ihr bester Dieselmotor, und diese gute Dieselmotoren haben wir heute, die arbeiten nicht mehr als 30-33%. Das heißt, wenn irgendeine Energieart mit 46%, 50% fast, in eine andere Energieart umgewandelt wird, und zwar in eine höhere Energieart, weil niedrigere Energien kann man immer erzeugen, aber das ist phänomenal. Aber das sind zu teuer, das kann man sich nicht leisten, das ist nur für die sozusagen Space Industry und für die Militär. Aber unten, also ungefähr um 20% bewegt sich halt das, was Sie heute kaufen können, aber 20% ist auch nicht schlecht. Unsere Entdeckung oder mein Beitrag zu dem ganzen Thema war, dass wir eben solche druckbare, flüssige Farbstoffe als Halbleiter verwendet haben. Und daraus kann man zum Beispiel sehr dünne, wirklich auf ganz dünne Folien oder Oberflächen kann man solche Solarzellen machen. Und die ganze Schule, die wir hier in Linz seit 96 gegründet haben, beschäftigt sich mit diesen sehr, sehr dünnen organischen Solarzellen. Die sind auch sehr, sehr leicht natürlich. Das Gewicht ist hier fast nichts da. Und wenn man das Gewicht per also die Energie oder Watt per Gramm bezeichnet, dann sind wir natürlich dem Silizium weitaus überlegen. Und das Ganze könnte in vielerlei Hinsicht auch, wo das Gewicht wichtig ist, eine Rolle spielen, diese organischen Solarzellen. Naja, das ist jetzt ein Bild von den älteren Tagen. Also dieser junge Mann hier, der war mein erster Assistent, viele von euch maybe kennen ihn, der heißt Christoph Brabetz, der war mein erster Assistent, wenn ich nach Linz kam, damals 96, denn jetzt ist er selber ein großer Professor in Erlangen in Deutschland. Und dieser junge Mann war ich vor 30 Jahren und 30 Kilo früher. Also, naja, man kann auch Textilien natürlich machen, Textilien richtig, so Textilfasern, Solarzellen machen. Die Technologie ist wirklich sehr möglich. Und das letzte, einer der schönsten Projekte, das ich mag, ist diese mit dem Arvid Hübler. Das ist ein Kollege von mir aus Chemnitz. Chemnitz hat zwei Professuren für Druck. Würdet ihr sagen, das ist ein bisschen schräg? Ja, in Deutschland gibt es Professoren für Drucktechnologien. Deutschland hat ja eine sehr große Tradition seit Gutenberg in Drucktechnologien. Und wir haben damals immer darüber spekuliert, auf welchem Material wir das bringen sollten, damit die Umwelt nicht verschmutzt wird und so weiter. Und der Arbeiter hat gesagt, ja, dann machen wir das doch mit dem Papier. Wir können auf Papier drucken, das können wir seit 6000 Jahren. Also das ist absolut kein Problem. Und Papier ist biologisch abbaubar und so weiter und so fort. Also so Papier-Solarzellen, das war ein sehr schönes europäisches Projekt. Naja, jetzt kommen wir zu dem Thema, was ich an und für sich heute euch anbringen. Das ist nicht einmal ein Zugang zu dieser CO2. Unser Zugang war Solarenergie. Solarenergie muss gespeichert werden. Ich habe euch jetzt diese Solarwärme gezeigt, Solarphotovoltaik gezeigt und das ist die letzte große Richtung, das ist Solarenergie in chemische Energie umwandeln. Na, warum ist das wichtig? Solarenergie wie Windenergie, wie alle erneuerbaren Energien sind sogenannte Supply-Driven Energy Systems. Das heißt, die Sonne scheint, wenn die Sonne scheint und nicht, wenn wir es wollen. Das ist so und das werden wir auch nicht ändern, mit Wind dasselbe. Das heißt, es wird oft notwendig sein, diese Energie, die wir gewonnen haben im Solar oder Wind, müssten wir speichern, Tag, Nacht speichern, Sommer, Winter speichern. Auch wenn das am selben Platz ist. Das ist die sogenannte Speicherung, Time Problem. Und dann gibt es aber natürlich das Problem, wir haben gesehen vorhin, es gibt Gegenden wie im Nordsee, da gibt es sehr viel Wind, aber die Energie brauchen wir hier im süddeutschen Raum oder in Österreich. Wie kriegen wir diese Energie vom Norden nach Süden? Das heißt, das ist das Transportproblem. Und diese zwei Probleme, Zeit, also die Storage, die Zeitachse und die Raumachse, der Transport, gleichzeitig zu lösen, müssen wir ein sogenanntes Transportable Fuel, einen Brennstoff erzeugen, der beweglich ist. Und das ist ja auch der Siegeszug gewesen von Erdöl und Erdgas. Zumindest von meinem Haus, viele von euch haben dasselbe in Linz natürlich, von meinem Haus bis nach Sibirien geht ein durchgehendes Netz von großen Röhren, die zusammengebunden sind, diese Pipelines. Das ist unglaublich, was wir da in Infrastruktur schon investiert haben. Das ist wichtig. Und diese Qualität des Transports, da muss man das Gas in Sibirien nur hinein pumpen und es kommt bei mir an. Ja, das ist gewaltig. Dasselbe mit Öl. Naja, mit Titanic habt ihr gesehen, die armen Teufel, da müssten sie noch Kohle schaufeln. Kohle zum Beispiel ist nicht mehr so transportabel. Die Leute, die wirklich von Kohle viel halten, die sollten das auch einmal überlegen. Kohle ist kein transportabler oder gut transportabler Energiequelle wie Erdgas und Erdöl. Naja, es gibt dann die Batterien. Die Leute reden immer von Batterien. Ja, Batterien sind natürlich wichtig, Energiespeicherungen. Aber Batterien sind halt zu wenig in Energiedichte. Ich will euch nur eine Zahl geben, das ist die beste Batterien, die wir haben, so ungefähr 100, 120 Wattstunden pro Kilogramm und ein normales, ein Liter Benzin hat ungefähr 20 Kilowattstunden. Also das müsst ihr mal wirklich genauso auf der Zunge zergehen lassen. Das hat 10 bis 20 Kilowattstunden per Kilogramm und die beste Batterie hat ungefähr iPhone-Batterien 80 bis 100 Wattstunden. Das heißt, wenn meine Kollegen, die ich sehr hochschätze, die beste Arbeit liefern und die Batterieeffizienz in den nächsten Jahren verfünffachen, da ist noch ein Faktor von 20 bis 50 dazwischen. Das ist wirklich ein Problem und das müssen wir wirklich in Betracht ziehen. Und dann schauen Sie sich auch noch das an. Wenn Sie jetzt mit Ihrem Auto an die Tankstelle fahren und dort wollen Sie tanken und was Sie machen gerade ist 40 Liter, wenn man jetzt mit 10 berechnet, das sind 400 Kilowattstunden. Und wenn es länger dauert als 2 Minuten, dann werdet Sie schon nervös, oder? Dann sagen Sie, was ist das für eine Maschine, das klumpert. Naja, denken Sie mal nach. Das ist jetzt wirklich für die Leute, die Ingenieur-Background haben. Also in 2 Minuten, wenn Sie 400 Kilowattstunden rüber transferieren von A nach B, Sie haben eine Transferleistung von 10 Megawatt. Wenn Sie dasselbe mit Strom machen wollten, ja, da brauchen Sie solche Kabeln oder Superconducting-Kabeln. Das wird schwer sein und wahrscheinlich Energieag der Linz AG wird 3-mal schlucken, wenn es Ihnen diese Leistung liefern muss an einer Elektroladestelle. Also Vorsicht, das ist wirklich etwas ganz, ganz Heftiges. Naja, es gibt andere Technologien, die auch jetzt kommen, das sind diese Redox-Flow-Batterien. Da ist sehr schön, weil Die geladene Batterie besteht aus zwei Tanks. Das heißt, man kann diese Tanks direkt austauschen oder abpumpen, einpumpen, so wie ein Erdöl. Die würden auch eine schnelle Lade- und Entlademöglichkeit geben und auch sehr viel mehr Energie speichern. Das ist eine sehr vielversprechende Technologie und das ist auch zum Kaufen. Also CellCube zum Beispiel, Wiener Neudorf, das wurde von den Kanadiern gekauft, die liefern solche Batterien. Das ist sicherlich keine schlechte Annäherung. Ich will jetzt nicht in die Nähe von Vanadium-Batterien hineingehen. Aber wenn wir jetzt die Zahlen anschauen, das ist jetzt das Wichtigste. Diese Zahlen sind vom Juni 2009. Das sind echte Zahlen. Das ist Transpower Line vom E.ON im Nordsee, vor der Nordseeküste von Deutschland. Und wenn ich jetzt diese Windeinspeisung jetzt hier habe und ich will nur diesen einen Peak hier, dieses da, speichern. Das eine Peak. Das integriert man, bitte die Zahlen aufpassen. Das sind 4.000, 6.000, 8.000 Megawatt. 8.000 Megawatt sind 8 Gigawatt. 8 Gigawatt sind 4 Fukushima-Reaktoren, die innerhalb von wenigen Minuten on und off gehen. Also das sind wirklich gewaltige Zahlen und die sind heute viel mehr. 2009 war halb, das ist doppelt so hoch. Wenn wir dieses eine Peak integrieren, hier, und angenommen, dieses Peak will ich in Batterien speichern, weil das höre ich auch in der politischen und Medienlandschaft, das soll man die Windenergie, Solarenergie in Batterien speichern. Aber so ein Schwachsinn. Schauen Sie das an. Dieses eine Peak, wenn man das integriert, das ist 4 Gigawatt mal 20 Stunden, das sind 80 Millionen Kilowattstunden. 80 Millionen Kilowattstunden ist Weltproduktion von Batterien. In einem Jahr, die ganze Welt in allen Batterien zusammen kommt ungefähr auf die 80, 85 Millionen Kilowattstunden. Das heißt, Sie müssen das einmal zahlenmäßig richtig machen. Wir Wissenschaftler nehmen Zahlen sehr ernst, nicht die Politiker. So, die Ideologie ist natürlich klar. Wir haben CO2. Wir haben erneuerbare Energien. Warum machen wir aus diesem CO2 einen Brennstoff? Ich meine, die Idee ist wirklich nicht einmal patentierbar. Irgendjemand hat diese Idee schon 3,4 Milliarden Jahren schon gehabt. Also das ist eine sehr alte Entdeckung. Und die CO2 natürlich kommt immer mehr zum Vorschein. Wie ich mit diesem Thema angefangen habe, war CO2 und Greta Thunberg und irgendwelche Katastrophenmeldungen im Fernsehen waren überhaupt noch nicht da. Also wir Wissenschaftler wussten das, aber das hat zumindest die breite Bevölkerung noch nicht erreicht gehabt. Und das ist wirklich so, die CO2 steigt, die Temperatur steigt, das wissen wir. Aber lustig, vielleicht habt ihr das nie gewusst, das ist nichts Neues. Sven Arrhenius, jeder Physiker, jeder Chemiker kennt diesen Arrhenius-Plot. Der hat im 1896 ein Paper geschrieben, wie diese CO2, und damals haben sie CO2 als Carbonic Acid, Carbonsäure genannt, in Atmosphäre die Temperatur der Erde beeinflussen wird. Und das ist eine der angesehensten Zeitschriften, Philosophical Magazine, und das ist jedem Wissenschaftler seit über 130 Jahren bekannt. Das, was da hier hineinkommt in dem Paper, wenn Sie das lesen, ist sehr interessant. Der rechnet so ungefähr 10 Grad Erwärmung im nördlichen Hemisphäre, wenn wir die atmosphärische CO2-Konzentration verdoppeln. Und 1896 war die CO2-Konzentration so ungefähr 280 herum. Das heißt, wir haben das bald verdoppelt. Wir sind jetzt über 400. Also wenn Arrhenius wirklich recht hat, dann uns steht eine lustige Zukunft vor. Was machen wir mit CO2? Es gibt diese Idee, wir können das einlagern, irgendwo hinein. Ich weiß, auch in Österreich gibt es jede Menge diese Bestrebungen. Ich finde es ein bisschen zu teuer und bringt nichts, weil es in dem Sinne ist eine tote Aktion. Wenn die CO2 da unten ist, kann man nur hoffen, dass es dort bleibt. Sonst ist es ja weder wirtschaftlich noch in irgendeiner Art und Weise Nutze. Unser Ansatz eben ist die artificielle Photosynthese, die künstliche Photosynthese. Die natürliche Photosynthese ist nicht effizient und braucht irrsinnig viel Land. Deswegen bin ich auch ein richtiger Gegner von Biodiesel und so weiter. Ich finde das moralisch verwerflich, dass ich hier ein Auto fahren darf mit einem Biodiesel und gut fühlen darf und dabei in anderen Teilen der Erde Leute verhungern müssen, weil sie wirklich genau diese Fläche für mich, für Sugarcane oder für ein Alkohol oder für ein Diesel verwenden und nicht für deren Essen. Also am Ende des Tages steht die natürliche Photosynthese, die Biodiesel und Bioalkohol, alle diese Dinge im direkten Konkurrenz zum Essen. Und wir müssen 8 Milliarden Menschen bald ernähren. Also das finde ich nicht gut. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, das mache ich jetzt kurz. Da gibt es natürlich andere, ganz große, der George Ola, Nobelpreis 1994. Ich habe ihn auch die Ehre gehabt, ihn zu kennen. Und er ist vor 2 Jahren gestorben. Dieses Buch empfehle ich jedem, also die CO2-Recycling machen wollen. Und da gibt es natürlich CO2. Was ist CO2? CO2 ist ein Molekül. Für einen Chemiker ist es nichts anderes als ein Molekül. Das ist weder ein Schreckgespenst noch irgendetwas. Jedes Mal, wenn wir ausatmen, kommt CO2 raus. Wir alle sind CO2-Produzenten. Was kann man aber mit der CO2 machen? Viel. Die Natur hat uns vorgezeigt, dass alle diese Dinge tatsächlich existieren. Diese technischen Methoden von CO2 kann man tatsächlich fast sämtliche Chemikalien, die wir heute petrochemisch erzeugen, auch erzeugen. Deswegen heißt es ja auch beim Michele Aresta, der war oft in Linz, guter Freund, der sagt zum Beispiel, das Carbon Dioxide ist Chemical Feedstock. Das heißt, anstelle Erdöl könnten wir in Zukunft CO2 verwenden. Also es ist nicht ein Schreckgespenst, das ist ganz ein normales Molekül, mit dem kann man viel machen, zum Beispiel für die jetzt wirkliche Chemiker unter euch. CO2 kann man tatsächlich zum Beispiel hier, das ist die Ameisensäure. Dann gibt es diese Aldehyde, da gibt es das Methanol, das ist der Monoalkohol. Das sollten Sie nicht trinken, das macht blind. Also, aber der Methan ist der, also das ist der Erdgas, der russische Erdgas ist 99% fast Methan. Diese Dinge kann man alles vom CO2 erzeugen. Das ist Grundlage der Chemie. Das ist hier erstes Semester organische Chemie. Das nennt man C1-Chemie. Wie kann man das machen? Mit zum Beispiel Brennstoffzellen, die man rückwärts fährt. Und da haben wir auch eine Firma gegründet, hier in Linz, mit dem Namen Solar Fuel. Das war 2006. Diese Firma ist nach Deutschland gegangen, hat mit Audi dieses berühmte Projekt gemacht. Audi hat nämlich überrissen. Audi hat gesagt, wenn ich ein Erdgasauto habe, und die haben dieses Erdgas, das ich in diesem Auto verbrenne, ist durch CO2-Rückgewinnung erzeugt. Und das verbrenne ich und verblase wieder CO2 raus. Aber das ist genauso viel CO2 wieder zurückgeblasen, als wenn ich da hineingenommen habe. Das gesamte Auto, obwohl er ein Benzin- oder ein Erdgas- oder Dieselauto ist, fährt CO2-neutral. Also es ist nichts Böses in einem Dieselmotor oder nichts Böses in einem Benzinmotor oder Erdgas. Nein, sondern es ist wichtig, wo kommt das Erdgas her? Wo kommt das Benzin her? Und wenn das Benzin durch CO2-Recycling mit Solarenergie erzeugt ist, dann ist es genauso, vielleicht sogar besser, als jedes Elektroauto. Und das ist zum Beispiel damals unsere Prototypes haben wir gemacht und das sind wirklich sehr, sehr schöne Anlagen. Das war so weit, dass die, zum Beispiel die große Anlage, das ist wirklich kein Prototyp mehr, sondern das ist eine Riesenanlage, die hat jetzt Etogas, heißt diese Firma. Die Firma wurde jetzt 2016 vom Hitachi, vom Japan, direkt aufgekauft. Und da kann man tatsächlich künstliches Erdgas erzeugen. Das nennt man auch Power to Gas. Viele Leute sagen Photon to Fuel. Da gibt es verschiedene Namen dafür. Aber das ist eben der Etogas. Diese Firma hat den Ursprung hier in Linz gehabt, bei uns an der JKU. Warum sie nach Deutschland ziehen mussten Und warum sie dann endlich in japanischen Händen gelandet sind, ist natürlich eine sehr interessante Diskussion über die Wirtschaftspolitik von Europa. Anyhow. Also ich will jetzt nicht länger euch aufsparen. Das sind verschiedenste Moleküle, die wir verwenden, verschiedenste Methoden und so weiter. Aber mein Liebling sind diese Enzyme. Jeder von uns hat diese Enzyme. Wir verbrennen Alkohol zum Beispiel mit diesem Alkoholdehydrogenase. Das ist das Enzym, was die Russen sehr viel haben und die Japaner und Chinesen nicht. Also das ist sehr wichtig. Und das dauert aber natürlich technologisch ein bisschen, dass man diese Dinge technologisch verwenden kann. Ich will jetzt hier nur das ein Potpourri zeigen. Da gibt es wirklich vom Arresta diese Technologie, wie man diese Enzyme immobilisiert. Und wir haben zum Beispiel das erfunden, das ist Stefanie Schlager, meine Doktorandin, die ist jetzt in Lansing. Die machen zum Beispiel, wir machen jetzt diese elektrochemische Enzymbiologie. Das ist höchst interessant, das ist auch etwas relativ Neues. Die Enzyme machen die Arbeit, die nehmen wirklich die CO2 und geben zum Beispiel Alkohol. Man muss denen nicht beibringen. Die haben das in 3,4 Milliarden Jahren wirklich optimiert, wirklich gelernt. Wir müssen nur denen die Energie geben, dass sie das tun. Und das tun wir zum Beispiel elektrochemisch. Naja, wir haben sogar Bakterien. Oh, das ist wirklich sehr, soll ich sagen, gewöhnungsbedürftig. Diese Bakterien sind von der Gülle, vom Asten. Diese Wasserverwertung, was da geschieht, sind Bakterien, die erzeugen Methan, diese Biogas. Wenn man dieselben Bakterien aber, sagen wir, erzieht, beibringt, die können auch die CO2 wieder zurück zum Methan machen. Also die müssen nicht nur Gülle haben. Das sind ganz normale Sewage-Bakterien. Wie dieses Paper erschienen ist, haben wir auch einen kleinen Erdbeben verursacht. Naja, da sind jetzt natürlich ganz viele Leute daran beteiligt. Ich darf sie gar nicht jetzt vernachlässigen. Aber auf jeden Fall, es ist tatsächlich Generationen von Wissenschaftlern an diesen Themen arbeiten, weltweit. Wir sind ja nur ein Beispiel. Und in der Welt gibt es ja viele, viele, viele Gruppen, so wie wir. Ich darf natürlich erwähnen, Siegfried Bauer, ein guter Freund, mein wirklich langjähriger Kollaborationspartner, hat leider voriges Jahr genau um die Weihnachtszeit sein Leben verlassen. Und das war wirklich sehr traurig. Er ist sogar jünger als ich. Also ich danke auch diese ganzen Funding Agencies, also FWF, dieser Wittgenstein-Preis, der mir gebührt wurde, war natürlich eine sehr große Hilfe. Ich danke allen diesen Financials und ich danke für diese sehr aktive Aufmerksamkeit. Danke. Jetzt können wir wieder diskutieren.
Ja, danke. Ich finde, das war sehr spannend. Wenn ich kurz zusammenfassen darf, was ich verstanden habe, das heißt, die Solarenergie ist nicht, die ist eigentlich sowieso so weit gediehen und auch so marktreif und auch erforscht, dass man über das nicht mehr reden muss eigentlich, sondern nur mal über die Form der Solarzellen und vor allen Dingen die Speicherung der Energie, damit man die nächsten Schritte machen kann. Also ganz genau. Energiespeicherung ebenso nicht nur für Solar, sondern auch für Windenergie. Für die grüne Technologie oder für die grüne Energie?
Also Windenergie ist sowieso eine der ältesten Energien. Also Windmühlen haben sogar die Hethiter damals gehabt. Also wir wissen, alle keltische Siedlungen in Europa sind mit Windmühlen versehen. Das sind ja noch vor den Römischen. Also das sind ja fast 3000 Jahre her. Also diese Technologien sind da. Und es gibt auch keinerlei Ausrede, wenn irgendjemand Ihnen sagt, naja, das muss noch entwickelt werden und so, das ist alles eine komplizierte politische vielleicht Unwahrheit, aber sonst ist es nicht von der Wissenschaft her. Wir machen das immer besser natürlich, das ist unsere Aufgabe, aber das Medizin ist da. Nur der Patient, wenn der natürlich die Medizin nicht einnehmen will, da kann der beste Arzt nichts machen.
Ja, und wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es ja auch die Möglichkeit, aus CO2 schon alternative Treibstoffe herzustellen.
Ganz genau.
Ich finde es sehr spannend. Ich bin mit dem Fahrrad hergefahren und dann habe ich auf Ö1 einen Beitrag gehört und da habe ich einen OMV-Vertreter gehört. Der hat dann darüber gesprochen, was die zukünftige Ausrichtung ist und welcher Beitrag er oder die Firma sozusagen leisten wird für einen grünen Planeten. Und da war eines der Themen auch diese CO2-Speicherung sozusagen, dass man sich dorthin wendet. Aber ich finde es spannend, dass ja eigentlich das schon da ist. Warum wird es noch nicht gemacht?
Vorsicht, die CO2-Speicherung ist nicht CO2-Recycling.
Ja,
CO2-Sequestration ist sozusagen, wenn man das CO2 in eine flüssige Form bringt und in die sagen wir, Erdinnere, in die frühere Gas sozusagen Städten einfach hineinpumpt und hofft, dass er dort bleibt. Das ist CO2-Speicherung oft gemacht.
Das ist das, wo Sie sagen. Ja,
CO2-Recycling ist, dass wir chemisch die CO2 wieder zu einem Benzin oder ein Energiebrennstoff machen.
Und wieso wird das aus Ihrer Sicht noch nicht gemacht? Oder wieso finden wir es nicht am Markt?
Also es gibt diese Technologien, es gibt Firmen, soweit ich weiß, sogar Krupps in Deutschland hat mit E.ON und RWE ein Riesenkonsortium über diese Power-to-Gas. Derselbe OMV hat auch zumindest nach dem wissenschaftlich-technologischen, die wissen ganz genau, dass es möglich ist. Wenn Sie mich fragen, warum das nicht gemacht wird, ich kann Ihnen jetzt eine Stunde politischen Vortrag halten, das ist natürlich nicht der Sinn der Sache, ich bin als Wissenschaftler hier. Meine Interpretation ist, dass es tatsächlich noch nicht wehtut. Mhm. Also die Gesellschaft, jeder Mensch, so wie wir alle, bewegt sich von den Gewohnheiten nur dann weg, wenn es wehtut. Und zwar wirklich wehtut. Jeder Raucher wird nach dem ersten Herzkasperl zweimal überlegen, wenn er wieder mal raucht. Das ist, ich war auch Raucher. Ich habe noch vor dem Herzkasperl aufgehört, aber das ist menschlich. Die Menschen sind halt so. Es muss was Gröberes, was wirklich Komisches geschehen, dann werden die vielleicht ihre alten Gewohnheiten ändern.
Ich sehe den Würfel. Der Würfel ist das neue Mikrofon.
Genau, da versteckt sich ein Mikrofon drin. Bitte nah zum Mund halten, damit auch alle Fragen aufgenommen werden. Und man kann sie denen auch zuschupfen.
Ja. Wer will fangen? Wer hat eine Frage, die ihn auf den Lippen brennt, sozusagen?
Hoppa.
Ausgezeichnet.
Fangen muss man.
Ja? Wir haben schon geübt.
Ja, wunderbar.
Von den 400 Liter Treibstoff für pro einmal tanken, das wir vorhin gesehen haben, 400 Kilowattstunden. Welcher Menge CO2 würde das entsprechen?
Naja, das muss ich jetzt rechnen natürlich, weil es ist, welche Materialklasse Sie verwenden. Also wenn es reines Methan wäre, das ist sozusagen flüssige Methan, das ist natürlich auch möglich. Es gibt ja diese verflüssigte Natural Gas, das Liquid LNG, das kann man auch haben. Das Methan und CO2 können Sie ungefähr, sagen wir, 1:1 mit Gewicht berechnen. Das ist nicht so viel Unterschied. Der eine ist 44, der andere ist 16. Also, sagen wir. Aber wenn Sie natürlich ein langkettige, schöne Dieselaggregat haben, wo Sie verschiedene Molekülketten haben, deren Molgewicht ich jetzt nicht, sagen wir, a priori wissen kann. Aber Sie müssen bedenken, dass ungefähr 16 bei Methan und 44 jetzt kilogrammmäßig bei CO2. Also ein Methan, 16 Liter Methan wird Ihnen 44 Kilogramm, 16 Kilogramm Methan wird Ihnen 44 Kilogramm CO2 erzeugen. In Volumen ist natürlich was anderes, aber Gewicht zu Gewicht, Molgewicht ist immer unser Maß.
Wer ist noch neugierig? Ich möchte was wissen. Sehr gut.
Es
Sie haben jetzt erst geredet über das Power-to-Gas-Verfahren. Und jetzt würde es mich interessieren, wie groß ist da die Effizienz derzeit?
Zurzeit fahren die Maschinen, die wir zumindest aufgebaut haben, so ungefähr 27%. Das heißt, die elektrische Energie rein, die chemische Energie raus. Das klingt nicht allzu viel, aber wenn man bedenkt, also dass das Umgekehrte, also wenn Sie tatsächlich einen Verbrennungsmotor haben, naja, der ist auch nicht viel besser. Also, aber wir machen natürlich das Uphill, also energiereichere Dinge erzeugen wir daraus.
Und wird sich da dann noch was tun? Also gibt es da noch Pläne, das zu verbessern?
Ja, zum Beispiel diese Bakterien. Die Bakterien sind fantastisch. Also ich durchschaue die nicht.
Aber sie funktionieren.
Die funktionieren. Das ist unglaublich. Also und ich als Physiker, ich habe meine Ausbildung ist sozusagen in Festkörperphysik an der Uni Wien. Und ich wurde dann vor 24 Jahren eben zu physikalischer Chemie-Professor. Da habe ich schon eine Metamorphose gemacht von Physik nach Chemie. Und jetzt in den letzten Jahren lerne ich wie ein Student Biologie. Das ist faszinierend. Also, und die, zum Beispiel die Pharmaindustrie verwendet Bakterien tag und täglich. Wenn Sie jetzt heute Aspirin kaufen, dieses Aspirin wurde höchstwahrscheinlich von einem genetisch modifizierten Bakterienkultur erzeugt. Also Bakterien als chemische Maschinen ist der pharmazeutischen Industrie gar nicht fremd. Also nur wir haben absolut nichts damit zu tun gehabt. Also naja, die sind wirklich effizient. Also.
Danke.
Um da gleich anzuschließen, sind die Bakterien, die da verwendet werden, genetisch modifiziert oder Nein. werden die einfach in Reinkultur oder in irgendeiner Form selektiert?
Naja, es ist sehr interessant bei diesem biologischen. Ich erzähle jetzt nicht als Fachmann, sondern als Laie. Ich bin noch immer als Biologe ein Laie. Die Bakterienstämme, die zum Beispiel in einer Gülle vorhanden sind, Wasseraufbearbeitungsanlagen, die sind Multikultur. Das sind wirklich sämtliche Bakterienkulturen sind da drinnen, die ernähren untereinander. Also es ist wirklich sehr kompliziert. Und wenn Sie das zu einer Monokultur herunterreduzieren, dann werden Sie unstabil. Dann sind Sie relativ empfindlich. Das heißt, eine stabile und industriell verwertbare bakteriologische CO2 Recyclingmaschine müsste wahrscheinlich so grobe Multikulturen beinhalten. Und das können Sie jederzeit vom Asten holen. Also das ist wirklich, die gibt's. Die muss man adaptieren, natürlich. Die tun nicht immer das, was man will. Das ist halt irgendwie in der Natur des Lebens anscheinend. Also nicht nur der Ehepartner oder die Ehepartnerin ist so, sondern auch die Bakterien, die tun nicht immer das, was man will. Und das ist tatsächlich höchst interessant. Man muss aber denen tatsächlich die Umgebung langsam ändern. Das nennt man in der Biologie Adaptation. Das adaptiert man. Wenn die Umgebung sich langsam ändert in eine bestimmte Richtung, die Bakterienkultur, die adaptiert sich sehr, sehr gut. Und wenn man dann die optimale Adaptation erreicht hat, die kann man dann rennen lassen. Höchst interessant. Also Biologie ist faszinierend. Also faszinierend.
Was mich interessieren würde, ist eigentlich, wie sozusagen diese Arbeitsgruppen immer so ausschauen, wenn Sie jetzt eigentlich sagen, ja, Sie kommen aus einem ganz anderen Fachbereich und jetzt lernen Sie gerade Biologie. Wie ist die Zusammensetzung von Ihrer Gruppe oder von dem Forscherteam? Sind das nur Physiker oder sind da Chemiker dabei oder wie funktioniert das?
Also, ja, also in meinem Institut, wir haben Freitag haben wir gezählt, wir haben 13 Nationen.
Ja,
wir sind die United Nations of Science, ja. Sage ich immer. Und darunter sind Physiker, ja. Chemiker, auch Ingenieure.
Ja.
Das sind sehr wichtig. Wir haben sogar biologische Chemiker, weil in Linz gibt es ja ein Studium zusammen mit Budweis, JKU und Universität, Südböhmische Universität Budweis. Yeah. Wir haben so etwas wie biologische Chemiestudium. Okay. Das ist höchst spannend. Und da haben wir auch sehr viele solche Leute mit biologischem Background. Es muss interdisziplinär sein, glaube ich, heutige Probleme, die wir, wenn wir tatsächlich ernst nehmen, zum Beispiel diese CO2 oder globale Erwärmungsproblem zu lösen, das wird eine Branche oder eine Spezialisierung nicht zusammenbringen. Da brauchen Sie sogar weit mehr, da brauchen wir wahrscheinlich von Juristen bis Soziologen, von Theologen, wirklich alle möglichen Leute, die tatsächlich in diese Stange mitziehen.
Danke.
Ich hätte eine Frage zur künstlichen Photosynthese. Ja. Und zwar glaube ich zu wissen, dass ein Schweizer Pionier, der Herr Kretzel, schon diese Kretzelzelle erfunden hat in den 80ern oder so. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt richtig liege. Und glaube mich zu erinnern, dass ich gehört habe, dass also die Pflanze schafft es eben, das sehr stabile Wassermolekül H2O zu spalten und den Wasserstoff zu isolieren. Und das war eben lange Zeit, glaube ich, in diesen Teilprozessen, in diesen Elektronenreaktionsketten, das Problem, dann bei der künstlichen Photosynthese eben diesen Schritt zu schaffen, dieses Wasserstoff aus dem H2O-Molekül herauszulösen, sozusagen. Und die Frage wäre, wie weit man da heute schon ist. Ist man da schon weiter? Funktioniert das schon? Und wäre das auch schon jetzt im großen Stil denkbar, das zu installieren? Weil ich weiß, es hat schon irgendwo in der Schweiz auf Basis dieser Kretzelzelle Auslagen gegeben mit Farbpigmenten, die die Sonnenenergie eben gespeichert haben und dann schon eben weiter organische Moleküle produzieren konnten, glaube ich, mich zu erinnern, das gelesen zu haben. Wie weit ist man da heute schon?
Naja, Sie haben jetzt eine grundphilosophische Diskussion in künstlicher Photosynthese angeschnitten. Der Michael Kretzel, den ich sehr gut kenne, und viele andere sind sehr fokussiert auf die Wasserspaltung. Und zwar mit Licht. Naja, es gibt dann diese Schule, die ich vertrete. Da brauche ich kein Licht direkt, um Wasser zu spalten, sondern ich mache zuerst Strom durch die Photovoltaik. Das ist ja die Technologie. Und das können wir, wie ich gesagt habe, bis 46%, 50% Effizienz vom Licht in Strom. Und mit diesem Strom kann ich fast mit 70%iger Effizienz Wasser spalten. Das können Sie kaufen, überall. Das nennt man Alkali-Elektrolyse, auch diese Chlorelektrolyse, die man zum Beispiel in Mineralöl verwendet, sehr viel. Diese Maschinen gibt es ja. Das heißt, wenn ich den Strom habe, kann ich hier Wasser indirekt sofort spalten. Und der Strom muss nicht vom Licht sein, sondern auch vom Wind. Strom hat ja keinen Charakter, den ich sage, der kommt von der Sonne oder vom Wind. Strom ist Strom. Also ich vertrete die Ansicht, diese direkte Photosynthese, die man mit Licht Wasser spaltet, ist wissenschaftlich höchst interessant. Aber die Effizienzen dort, sie haben noch immer nicht die 5%-Marke überschritten. Anstelle dessen habe ich eine 20%ige Solarzelle. Mit 70% fahre ich die Alkali-Elektrolyse. Da habe ich mit 14% Wasserstoff erzeugt. Wenn Sie Wasserstoff brauchen, kann ich heute liefern. Das ist kein Problem. Ich vertrete diese Ansicht, dass es heute wesentlich intelligenter und schneller ist, vor allem diesen indirekten Weg, also mit dem Sonnenlicht Strom zu erzeugen, mit Photovoltaik oder so, und daraus mit dem Strom zum Beispiel die Bakterien oder die Wasserspaltung oder Elektrolyse oder CO2-Elektrolyse zu betreiben. Ich weiß, es ist jetzt nicht eine Beurteilung oder Verurteilung der anderen Sicht. Wissenschaftlich ist es höchst interessant. Die Natur hat aus irgendeinem Grunde die direkte lichtinduzierte Photosynthese bevorzugt. Der Strom oder Elektrizität ist der Natur nicht so bekannt. Es gibt so ein paar Fische, die halt ein bisschen Strom erzeugen, aber sonst Elektrizität begegnen sie in der Natur nur im elektrochemischen Ström wie unseren Nervenzellen. Aber unsere Zivilisation basiert auf Elektrizität. Wenn Sie jetzt da herumschauen, wenn Sie den Strom wegnehmen würden, wäre unsere Zivilisation kaputt in dem Moment. Und ich bin jemand, der ein bisschen mehr pragmatisch denkt. Ich nehme die zweite Position an. Wir gehen mit der Solarenergie in die, sagen wir, Stromerzeugung und von der Strom mit Wind oder Solarenergie gehe ich in die Photosynthese. Das sind zwei philosophisch wirklich verschiedene Ansätze. Und ich habe mit Michael Grätzl auch sehr, sehr viel darüber diskutiert. Also.
Aber dieser Weg wird auch noch verfolgt?
Natürlich, selbstverständlich. Auch von uns übrigens. Also, wir haben noch immer ein paar Studenten, die direkte Photosynthese, fotoinduzierte Photosynthese machen. Also,
gibt es da drüben auch Fragen? Also, da, ja.
Sie haben im ersten Teil Ihrer Präsentation angeschnitten, dass eben Energieformen wie Windenergie oder Solarenergie relativ viel an Leistung bringen, aber es ist relativ schwierig, das irgendwie abzuspeichern. Wo ist da momentan der Stand der Technik, um das wirklich vielleicht da weiterverwenden zu können? Weil ich glaube, ohne sinnvolle Speicherung ist ja diese Energieform relativ problematisch, nachdem es ja zum Beispiel zu starken Instabilitäten kommt, wenn jetzt sehr, sehr viel Windenergie oder Solarenergie einspeisen würde.
Also, für einen jungen Menschen, der vielleicht investieren möchte, die beste Speicherung der Energie heute sind diese Pumpspeicherkraftwerke. Wenn Sie noch einmal einen Besuch machen nach Kaprun, werden Sie das sehen. Das sind höchst interessant. Das sind Wasserkraftwerke, die halt beidseitig, da brauchen Sie unten einen See, oben einen See. Wenn die Deutschen zu viel Strom haben, das schicken sie uns, wir pumpen das rauf um billiges Geld. Und am nächsten Tag brauchen die Deutschen sehr viel Strom und pumpen wir das runter und machen den Strom und verkaufen das um das Sechsfache. Also Verbund verdient eine goldene Nase. Also das ist natürlich fantastisch, das würde ich sofort ausbauen, das ist die beste Speicherung überhaupt. Die Deutschen haben aber nicht überall das Glück. Sie haben nicht so viele Berge, die Holländer überhaupt. Da müssen Sie mal bedenken, das ist natürlich, Österreich ist gesegnet mit diesen Bergen. Also, aber insgesamt würde ich sagen, wo es überhaupt geht, solche Pumpspeicherkraftwerke, auch kleine, die müssen ja nicht Gigawatt sein, also sie können auch kleine Megawatt-Speicherung sehen sein. Das würde ich sofort forcieren. Also, das ist sofortige Lösung. Aber was wir da hier darstellen, ist natürlich besser transportabel. Also die Erdgasleitungen gibt es in Europa in jedem Haus. Den Strom müssen Sie einmal von A nach B bringen. Schauen Sie die Diskussion an. Der Scholz, Olaf Scholz schätzt ungefähr an die 170 Milliarden Euro Investition diese Nord-Süd-Trasse für Hochspannungs-Hochstromleitungen. 170 Milliarden. Das brauche ich nicht. Die soll mir geben, ich mache Erdgas daraus und pumpe im Norddeutschland rein, er kommt im Süddeutschland raus. Also, das ist alles da, die Investition ist da. Also, das ist meine Empfehlung. Wenn Sie sofort brauchen, machen Sie ein Pumpspeicherkraftwerk. In Österreich geht's. Kaufen Sie sich ein Land im Alm.
Das heißt, chemische, also potenzielle Energie über chemische Energie sozusagen ist die Doktrin.
Wenn Sie das schaffen. Naja, in Deutschland haben sie nicht so viele Möglichkeiten. Und Deutschland ist doch ungefähr 15 Mal größere Wirtschaft als wir. Also das müssen wir einmal zusammen lösen können. Für die empfehle ich sehr.
Sie sind ja auch ein politischer Mensch, wenn man so sagen darf, und wenn man Ihren Lebenslauf anblickt. Ja. Und deswegen erlaube ich mir jetzt die Frage, wenn Sie Politiker wären, also sage ich mal, jetzt am Schalthebel der Macht sitzen und in der Welt was ändern könnten, was würden Sie denn ändern? Oder welche Weichen würden Sie stellen? Also, Sie haben es jetzt gerade begonnen mit der Gasleitung und so, gibt es nur ein paar Sachen. Oder Afrika zum Beispiel. Sie haben ja in Ihrem Vortrag angesprochen, dass Afrikas Zukunft eigentlich die Solarenergie wäre. Also ein paar so Visionen fände ich vielleicht ganz spannend.
Naja, ich meine, jetzt, wenn ich Politiker wäre in Österreich oder in Europa oder entscheidungsbefugt wäre, dann würde ich alle diese Energien, also Solarenergie, Windenergie, von Wind oder Solar erzeugte künstliche Benzin und. Oder zum Beispiel Wasserkraftwerk ist auch sehr erneuerbar. Diese würde ich von heute auf morgen Steuern auf Null fahren. Null Steuern. In Deutsch gibt es ja ein sehr schönes Wort. Steuern, Steuern. Also das ist tatsächlich so. Wenn Sie die Steuern runterfahren, Sie müssen die anderen nicht einmal teuer machen. Der Mensch ist eben ein eigennütziges Tier. Die werden schon überlegen, das lohnt sich doch. Also die Steuern auf alle erneuerbaren Energien und Wasserkraftwerk und so weiter einfach auf Null fahren. Der Fiskus wird natürlich ein bisschen Geld verlieren, gebe ich zu. Aber so viel können Sie sich das leisten. Wir sind ein reiches Land. Also ich glaube, einiges schulden wir auch unseren Enkelkindern. Mhm. Und das könnte ich mir gut vorstellen, dass es sofort greifen wird. Aber sofort. Man muss nichts tun, kein Geld investieren, einfach die Steuerfahne runterfahren. Das würde ich politisch empfehlen. Was in Afrika natürlich geschieht, ist ja noch komplizierter, weil Afrika das Grundproblem bei der globalen Erwärmung in Afrika oder auch im Süden allgemein wird die Dürre sein. Das ist eine unheimliche Katastrophe. Ohne Strom haben wir Tausende gelebt. Ohne Essen können Sie ein paar Monate überleben. Ohne Wasser halten Sie nicht einmal eine Woche. Also Wasser ist eine der gröbsten Probleme, die auf uns zukommen. Dürre. Weltweit, aber doch speziell in Afrika, da leben 1,2 Milliarden, wenn sie nicht einmal Wasser haben. Naja, einige hundert Millionen von denen werden darüber schwimmen. Das, was wir jetzt sehen mit der Migrationswelle, ist nur ein Trickel beginnender. Dass, wenn es tatsächlich losgeht, so in 50 Jahren, in Afrika, da haben sie schon 1,5 Milliarden Menschen dort. Naja, wer würde denen das übernehmen? Würden sie verhungern und verdursten? Sie würden sich auch auf den Weg machen, egal wohin. Also die zweite Ebene im Wasser zum Beispiel, da habe ich auch in Israel gesehen, also die israelischen Wissenschaftler sind sehr weit voraus und die implementieren das auch. Mit Hilfe der Solarenergie, die Anlagen, die ich in Aschalim gezeigt habe, tun sie zum Beispiel Wasser entsalzen. Israel hat schon fast über 25% der Wasserversorgung auf die Desalination, also Entsalzung des Mittelmeers, aufgebaut. Das ist eine wunderschöne Idee und das wäre wahrscheinlich für Afrika besser als ein iPhone. iPhone kann man nicht essen und nicht trinken.
Bitte ins Mikrofon sprechen. Wo ist das Mikrofon? Ah, sehr gut. Können wir das darüber wandern lassen? Der Herr hat eine Frage. Wie gesagt, man kann es auch schmeißen. Zählt es aus.
Ah, die Wasserentsalzung, wie funktioniert das? Ist die umgekehrte Osmose, glaube ich.
Zum Beispiel.
Aber ist das nicht sehr energieintensiv?
Ja, und wir haben diese Energie.
Wir haben es, okay, gut.
Kostenlos.
Weil ich schon in der Hand habe. Da habe ich vielleicht noch eine Frage. Ich habe vor vielen Jahren schon einmal Ihren Vortrag hier gehört. Für mich war es damals klar, dass es jetzt eine Revolution gibt und wir fahren dann mit synthetischem Benzin. Meine einzige Erklärung, warum in dieser Richtung nichts weitergeht, ist die Kostenfrage. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das nicht macht, wenn es einigermaßen wirtschaftlich realisierbar ist. Und darum die Frage an Sie, was kostet ein Liter Benzin über diese Methode? Kann man das irgendwie beziffern, dass ich das auch verstehe? Weil wenn Sie sagen, der Liter Benzin kostet nach heutiger Umrechnung 100 Euro, dann ist zumindest für mich klar, dass es heute nicht ist. Die Richtung, die akzeptiere ich ja voll. Aber haben Sie da irgendeinen für mich begreifbaren Vergleich, wo der Weg dahin geht oder wo wir jetzt sind?
Also ich kann das Benzin jetzt nicht beziffern, weil diese Firmen, die jetzt Power to Gas machen, auch unsere Spin-off damals, das Solar Fuel, die E2Gas wurde, die machen ja Erdgas.
Daraus. Okay.
Und wenn man jetzt nur dieses Beispiel nimmt, CO2 zu Erdgas, verglichen mit russischem Erdgas, das ist ein Faktor 5 teurer.
Nur 5?
Ja. Faktor 5 heute. Und diese Anlagen sind ja winzig.
Ja.
Wenn Sie bedenken, das nennt man, soweit ich es auch gelernt habe, ein bisschen Wirtschaft, nennt man Economies of Scale. Also die Solarpaneele waren auch vor 10 Jahren das 20-fache. Je größer die Produktion, desto niedriger der Stückpreis. Also ich kann davon ausgehen, dass in den letzten, wenn man das wirklich forcieren würde, das sicherlich fast auf einen Faktor 2 oder so zum Erdgas man hineinkommen kann. Und wenn der Fiskus wirklich so klug wäre, auch diese Gas, die man erneuert herbekommt, steuerfrei macht, und Steuer sind fast 50% an jeder Energieträger, naja, da sind wir schon bare. Also das müsste schon gehen. Für das Benzin kann ich jetzt nichts sagen.
Na, Benzin, das ist mir nur momentan eingefallen. Es geht eigentlich um einen Energieträger, flüssig, gasförmig, was immer das jetzt ist, weil der Weg, den Sie ja auch beschrieben haben, nämlich schon vor vielen Jahren beschrieben haben, dass ich die vorhandene Infrastruktur verwenden kann, weitgehend verwenden kann. Das beginnt beim Eisenbahnwaggon, das beginnt beim Tankwagen, das sind die Pipelines,
Gastankstellen.
Ja, all das ist ja vorhanden. Dann ist, gut, ich muss die Welt wahrscheinlich eh nicht mehr verstehen, aber dann verstehe ich die Welt nicht mehr.
Nein, es ist natürlich nicht so, sagen wir, abrupt. Also wenn Sie in der Weltgeschichte anschauen, wie zunächst etwas erfunden wurde und bis es dann tatsächlich zu großer Anwendung kam, da liegen oft 50 bis 70 Jahre. Das ist nicht so ohne. Also wie gesagt, es ist wirklich eine Sache. Aber wenn ich jetzt anschaue, die Infrastrukturkosten, ich darf diese Bemerkung vielleicht nicht machen, aber ich werde es trotzdem machen. Also es ist nichts Schlechtes an einem Dieselmotor. Der Dieselmotor ist von Rudolf Diesel entwickelt worden als die effizienteste Verbrennungsmaschine. Wenn Sie heute alle Dieselmotoren von heute auf morgen mit Benzinmotoren ersetzen, dieselbe Leistung, dasselbe Auto. Jeder hat zu Hause vielleicht einen Vergleichswert. Also mein Benzinauto schafft nie unter 7 Liter. Mein Dieselauto, ich habe auch ein Dieselauto, also wenn man den wirklich, diese Mercedes oder Passat, VW, die haben Dieselmotoren, die können wirklich 100 Kilometer 4 Liter. Wenn Sie das jetzt mit Benzin ersetzen, verdoppeln Sie das CO2-Ausstoß. Also das ist wirklich eine sehr komische Sache. Es gibt tatsächlich unerklärliche Phänomene, warum auf einmal Benzin oder Diesel so in Verruf kommen. Das sind Dinge, die ich als Wissenschaftler nicht begreife und wahrscheinlich Sie auch.
Ich auch nicht. Wir haben da herüben noch eine Frage. Genau. Und dann, Sie haben, glaube ich, erst eine Frage noch gehabt und dann da hinten, vielleicht ist eine Dame auch noch so mutig. Wir haben noch keine einzige Dame gehabt außer mir.
Ganz eine einfache Frage. Ich befürchte, vermute, es wird eine CO2-Steuer kommen. Das klingt gut, wahrscheinlich wird man das politisch wollen. Ist das sinnvoll, Nummer eins, die Frage? Und die zweite Frage ist, wie wird sie bemessen?
Danke. Also, ich muss ehrlich sagen, meine persönliche Meinung ist nicht, also Steuern, das wissen wir, aber eher praktisch denkend. Also es gibt tatsächlich in der Welt keine eindeutige, und deswegen auch sind diese Konferenzen so schwierig, keine eindeutige Methode, wie man diese Dinge bemisst. Unser Fürst weiß ja, wie viel CO2 als Ausstoß, weil so viel Kohle verbrennt das. Also das ist ja sehr leicht zu nachvollziehen. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel anschauen, jetzt in Brasilien passiert, ich meine, das wird nicht nur verbrannt, sondern auch diese CO2-absorbierende Lunge wird zerstört. Wenn man das jetzt als Negative Saving, als ein Kosten herbringt, wie würden Sie das beziffern? Und es gibt diese große Problematik, zum Beispiel Russland sagt, ich habe so und so viel Wälder und deswegen tue ich mehr CO2 absorbieren als CO2 emittieren. Naja, rechnen Sie das einmal. Ist das so leicht zu rechnen? Also was Sie zu Hause verbrauchen an Gas, Sie können sofort rechnen, so und so viel CO2 habe ich verbraucht. Aber wie viel ein Wald tatsächlich CO2 aufnimmt in Sibirien per Quadratkilometer, wisst ihr, was ich meine? Und daran verhakt sich das Ganze. Also ich bin eher praktisch und einfach gestrickt. Ich sage immer, wenn man die erneuerbaren Energien einfach steuerfrei macht, das ist klipp und klar, jeder weiß, was zu tun ist. Und ich glaube, es wird viel mehr fließen als diese ominöse Kalkulationen, wo eh kein Mensch sich auskennt. Und also ich bin zu dumm dafür. Also ich kriege das nicht auf.
Gibt es Untersuchungen über die negative Auswirkung von Photovoltaikzellen? Ich meine jetzt, wenn ich zum Beispiel etliche Quadratkilometer mit Photovoltaikanlagen zupflastere, dann ist oft das Wachstum der Pflanzen eingeschränkt bzw. total behindert und der CO2-Produktion rückläufig. Ist das nicht ein negatives Beispiel?
Also jetzt haben Sie eben das, was ich vorhin gemeint habe. Wenn Sie Biodiesel zum Beispiel produzieren, kommen Sie irgendwann einmal in Konkurrenz mit dem Food-Sektor. Essen. Und deswegen würde ich auch nicht befürworten, dass man Solaranlagen in fruchtbare, schöne Agrarflächen aufbaut. Aber das muss man nicht. Also wir haben genug Parkplätze, wir haben genug Dächer, wir haben genug Flächen auf diesem Planeten, die aber sowas von unfruchtbar sind. Und diese Flächen genügen voll und ganz. Und jedes Land, jede Gemeinde hat diese Flächen. Also wenn Sie mich fragen, ob ich jetzt ein sehr schönes Agrarland im Marchfeld mit Solarpanelen dekoriere, da würde ich schon einen Bauchweh kriegen. Aber wenn Sie mich fragen, also wie ich das gesehen habe, unten türkisch-syrische Grenze, da gibt es wirklich Felsenwüsten, Quadratkilometer, da wächst nichts. Also wenn ich die jetzt vollständig mit Solarpanelen dekoriere oder in Nordafrika oder israelische Negev-Wüste, also da sehe ich überhaupt keine Konkurrenz mit der Agrar.
Da müsste man aber dann wieder Wasserstoffspaltung mit Elektrolyse machen, damit man den Strom transportieren kann.
Aber genau, umgekehrt. Ich will den Strom transportieren ja vermeiden. Ich will mit dem Solarstrom Erdgas oder Benzin erzeugen. Der ist dann der transportable Energievektor. Strom transportieren ist sehr teuer, sehr mühsam, sehr verlustreich. Umgekehrt. Also Strom transportieren ist das Letzte, was ich vorschlage.
Also aus Strom ein Gas machen und mit dem dann den Transport machen und das dorthin bringen, wo es nötig ist. Ja. Okay. Da hinten haben wir noch eine Frage gehabt.
Ich habe noch eine Frage. Sie haben von den Enzymen gesprochen. Wie führen Sie die Energie den Enzymen zu?
Ah, das ist eine sehr schöne Frage. Das ist wirklich wissenschaftlich höchst spannend. Wir machen das elektrochemisch. Die Natur macht das mit diesem Botenstoffen, die heißen NADH, oder ADP, ATP, das sind Moleküle, die energiereich sind und die kann man wirklich sehr schön zyklisieren. Das sind höchst kompliziertere Maschinen. Aber ich würde vorziehen zum Beispiel ganz normale Strom. Also elektrochemisch direkt diese Moleküle kathodisch ansprechen. Das, was wir auch eben mit Stefanie Schlagers Doktorarbeit gezeigt haben. Das wäre eleganteste.
Okay. Und diese Bakterien, diese verschiedenen Stämme, die Sie angesprochen haben in den Kläranlagen, woher beziehen die Energie? Die müssen doch auch Sauerstoff aufnehmen, um zu leben? Oder sind
normalerweise ja. Das ist ja die Aufgabe des Bakteriums oft. Der nimmt zum Beispiel organische Stoffe in der Gülle und macht Biogas draus und bezieht dabei sein Essen, sozusagen die Energie von dem. Jetzt ist die Kunst, diese Bakterien so zu modifizieren oder zu trainieren, dass sie genau das machen, was wir wollen. Nämlich wir wollen CO2, Strom und der gibt uns die Biogas. Ohne jetzt einen biologischen Abfall in der Gegend. Das ist natürlich die Kunst. Das ist, was wir, muss ich sagen, stolz geschafft haben.
Die ideale Verwertung unserer Abwässer.
Naja, Abwässer können Sie natürlich immer mit Bakterien sauber machen. Aber in Abwasser gibt es ja sehr viel COD. Das sind diese Carbon in feste Form. Und natürlich, wenn man sowas hat, kann man das abbauen. Aber ich benötige ein System, wo ich CO2 als Gas hineinbringe und es gibt mir ein Methan als Gas zurück. Das ist natürlich Energie notwendig. Das ist natürlich die Kunst, das ist jetzt den Bakterien oder Enzymen beizubringen. Das ist okay. An dem Danke. Arbeiten wir sehr intensiv.
So, da hinten haben wir nur einen Herrn, der schon recht lange wartet.
Wo war das?
Genau. Und die letzte Frage würde ich an eine Frau vergeben, nach dem Herrn dann. Also
diese Papier gedruckte Zelle, die Sie da erwähnt haben, wie lange lebt sowas, überlebt sowas? Und das Zweite, die Anlage zur Gaserzeugung, die Sie gezeigt haben, wie viel Gas produziert das, wie lange kann man dann da fahren, wie viel Kubikmeter wären denn das ungefähr?
Also zur zweiten Frage, da gibt es eine Homepage vom E2Gas, da sind alle diese technischen Parameter gegeben. Das ist ein sozusagen Input-Stromleistung von 6,3 Megawatt drinnen. Das ist sozusagen ordentliche Leistung, deswegen auch die Größe. Die Elektrolysegeräte nehmen dann diese Energie auf und die machen dann den Erdgas, den künstlichen Erdgas. Aber wenn Sie sich sehr interessieren, also das können Sie ruhig in dem Homepage, das gibt es sogar in online, das können Sie beobachten. Das hängt natürlich davon ab, auch welche Fluss Sie haben. Weil es ist oft nicht so viel Überfluss an Strom, weil die arbeiten an Überflussstrom. Wenn die Windenergie zu viel ist, dann sinkt ja der Strompreis, dann schalten diese Anlagen ein und saugen die Energie und so weiter und so fort. Das ist
wichtig. Die Frage hätte anders abgezielt, ja, das habe ich falsch formuliert vielleicht. Wenn Sie jetzt denken, Sie würden sämtliche Dieselfahrzeuge in Österreich ersetzen wollen durch so ein Recycling-System, würde dann eine Fabrik wie die ÖMV in der Größe in etwa ausreichen?
Also ich bin sicher, unser ÖMV wäre sowohl technisch als auch finanziell, als auch Marketing, Distribution, mit allen imstande, diese Umwandlung zu
machen. Also auch von der Fläche her?
Fläche brauchen Sie nicht. Sie müssen nur den Strom zukaufen.
Von ja, aber Sie brauchen für die Produktionsanlage brauchen Sie eine Fläche.
Nein, die Produktionsanlagen sind relativ kompakt. Also
okay.
Die Fläche ist für die Sonnenkollektoren.
Ja. Und die OMV dürfte ja auch schon drüber nachdenken. Also nach dem, was ich jetzt gehört habe, also so gesehen ist, das hat sich das schön visiert.
Ja, aber ob man das so viel produzieren kann, dass man, sagen wir, ganz Österreich oder so versorgen kann damit,
das meine ich. Die wird sicherlich keine kleine Anlage sein oder vielleicht viele mittlere Anlagen. Aber zu Ihrer ersten Frage, diese Papiersolarzellen waren ja eher dazu gedacht, dass man die sogenannte Einweg verwenden kann. Wie Sie wissen, heute verwenden wir sehr viel Einwegplastik. Und diese Einwegplastik, die ist zum Beispiel Borealis, macht Polypropylen, das ist nicht biologisch abbaubar. Das heißt, wenn es einmal im Wasser gelandet ist, bleibt er dort für die nächsten Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte. Papier ist nicht so. Papier, wenn es tatsächlich in die Natur kommt, wird das abgebaut, natürlich abgebaut. Also Zellulose allgemein. Und deswegen haben wir Papier gegenüber dem Plastiksubstrat als Einwegsystem bevorzugt. Wenn Sie natürlich eine Anlage machen mit Megawatts, dann würde ich heute auf jeden Fall Silizium kaufen. Also es ist da, das Preis ist da. So.
Der Herr hat noch eine Frage. Eine
Frau brauchen
wir. Brauchen wir es nicht, aber einladen würde ich es heute.
Eine kurze Frage noch. Sie haben mehrfach gesagt, Steuern, Steuern. Steuern machen die Politiker. Das haben wir gerade heute gehört aus Deutschland. Dort ist entschieden worden, der CO2-Preis auf 25 Euro anzuheben und damit die erneuerbare Energiezulage deutlich zu senken. Ist das eine gute Idee? Weil das könnte man nämlich in Österreich auch genauso machen. Das könnte man unserem Verhandlungsteam mitgeben, ob sie mal darüber nachdenken. In Österreich.
Das ist eine ähnliche Frage, haben wir schon gehabt. Also es ist tatsächlich eine schwierige Diskussion. Das haben wir auch dieselbe Diskussion politisch gehabt mit dem sogenannten Reichensteuer. Ich meine, wenn die reichen Leute tatsächlich mehr Steuern zahlen würden oder großen Firmen, dann hätten die überhaupt kein fiskales Problem. Nur das Problem ist so, es gibt eben Panama, es gibt Luxemburg, dessen Premierminister übrigens lange Jahre unser EU-Kommissionschef war, der selber diese Deals ausgehandelt hat. Und tatsächlich, es gibt diese Cayman Islands, es gibt tatsächlich ein Steuerparadies, das heißt Österreich, wenn Sie wüssten, wie viel Schwarzgeld wir in unseren schönen Banken haben, reden Sie mal mit Heinz Schaller, also ob er da was dazu sagt oder Bankgeheimnis, weiß ich nicht. Also solange das da ist, natürlich können Sie reichen Steuer machen, die schieben das einfach zum anderen Land. Und das ist die Befürchtung, ist auch gerechtfertigt, dass man sagt, wenn ich jetzt CO2-Steuer wirklich fair und richtig steuernd eingreife, da werden Föst und Co. alle natürlich nach China oder nach Bangladesch oder nach Guatemala oder irgendwo hinziehen. Dann haben wir auch keine lustige Situation. Also da muss man wahrscheinlich wirklich ein entweder globale Steuer machen für CO2. Und wie man sieht, dieses Wochenende, wir sind wirklich weit, weit davon entfernt. Dasselbe würde ich auch für die reichen Steuer, wenn alle Länder der Welt diese Steueroasen wirklich trocknen würden und sagen, wir haben jetzt alle 25% Käst, wie jeder Sparbuchinhaber in Österreich zahlt, für alle. Na, da wäre schon der Fiskus sehr reich. Also, das können wir auch nicht, weil es gibt eben die Cayman Islands und Panama. Die warten darauf, dass man solche Gesetze machen. Also das ist wirklich kompliziert und ich habe keine wissenschaftlich fundierte Meinung. Das ist eine politische Diskussion. Und es ist für einen Wissenschaftler, der wirklich logisch denkt, ist Politik etwas Unzugängliches. Ich habe bemüht. Also.
Ja, und nachdem wir eigentlich schon am Ende sind, also 3 Minuten vor dem Ende, würde ich die politische Diskussion jetzt auch an die Bar verlegen. Also das ist, glaube ich, sinnvoller. Ich möchte daher darauf hinweisen, dass nächsten Montag, am 23. Dezember, der letzte Salon ist vor den Weihnachtsferien. Es wird unter dem Motto Still, Still, wird der Norbert Travöger zu seiner Flöte greifen und stille Musik zum Stillwerden spielen. Und am 13. Jänner startet der Salon dann wieder. Wer ein kostenloses Programm haben möchte vom Kepler Salon, kann das entweder auf Facebook selber einstellen oder sich hinten in die Newsletterliste eintragen. Es liegt auch das Programm auf in der Kepler Tribune, herausgegeben von der Johannes Kepler Universität, die auch Träger dieser Institution ist. Ansonsten werde ich mir jetzt die letzte Frage sozusagen als Frau krallen, weil sonst hat mich die Damen leider verlassen. Sie sind ja klassischer Pianist, ausgebildeter.
Das stimmt.
Welche gute Nachtmusik würden Sie uns heute jetzt fürs Heimgehen oder fürs abendliche Stillwerden empfehlen?
Also wir sind in Weihnachtszeit.
Ja,
ja. Und ich bin ein großer Fan von Bach, Johann Sebastian Bach. Und ich glaube, zu dieser Jahreszeit passt Bach auch am besten. Also das ist wirklich eine beruhigende und auch eine sehr meditierende Musik. Ich habe immer gesagt, Bachs Musik ist nicht von dieser Erde. Also das kommt von woanders. Also das würde ich persönlich vorziehen. Natürlich, jeder hat sein eigenes Geschmack, aber Bach ist für mich der absolute größte Meister aller Zeiten.
Gut, dann sage ich vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihren Beitrag. Ich habe den Abend sehr genossen. Ich hoffe, Sie kommen gut nach Hause und wer weiß, vielleicht schlafen Sie bei Bach wunderbar ein. Danke.